Du Dirk?
Ja.
Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt.
Guten Morgen, mein lieber Dominik. Jetzt verspreche ich mir schon, bin ein bisschen nervös, weil ich wollte nicht vergessen, dir herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag zu wünschen, hier im Podcast auch nochmal. Herzlichen Glückwunsch!
Dankeschön. Du hast mir auch eine schöne Sprachnachricht geschickt. Und ich habe einen schönen Tag gehabt. Insofern.
Das freut mich.
Und darf bevor ich nur du jetzt heute loslegst. Nicht vergessen, weil mein ältester Kumpel hat ja immer 2 Tage nach mir Geburtstag. Das heißt, er hat heute Geburtstag, wenn wir aufnehmen. Frank, Happy Birthday. Ich rufe dich aber auch nochmal richtig an. Und ja, so ist das. Und jetzt sind wir hier wieder bei der Aufnahme.
Bevor du loslegst, ich muss dir jetzt gestehen, ich will dir sagen, wie viel du mir bedeutest. Und deswegen bin ich jetzt Trump-Fan. Ich bin Donald Trump-Fan geworden.
Okay.
Es fällt mir noch so schwer, aber ich bin Trump-Fan geworden. Weißt du warum? Er will dich ja schützen. Und du bist mir wichtig. Ja. Du bist mir wichtig. Und die Vivi ist mir wichtig. Und er will euch schützen.
Du willst
ist mir
also
egal, was er sonst macht. Aber
ja, aber du weißt dann schon, dass im Zweifelsfall einer von seinen Staatspolizisten, die sich nicht ausweisen, die keine Namensschilder haben und nix, mich irgendwie vom Fahrrad zieht und dann komme ich in eine Zelle und dann wache ich in Guantanamo auf, wenn mein Bart zu lang ist.
Na, du hast ja kein Bart und du siehst ja europäisch aus und das ist mir ja auch alles egal. Er hat gesagt, in Chicago gibt es extremst viele Morde, Terroranschläge und er will die Leute dort schützen. Und du bist in Chicago? Er will dich schützen, also bin ich jetzt Trump-Fan. Weil er will dich schützen.
Ja, das finde ich auch ganz toll von ihm. Finde ich ganz toll von ihm.
Hunderte von Sicherheitskräften, um dich zu schützen.
Ja, wo er mal anfangen müsste, wäre endlich mal die Waffen abzuschaffen, die es überall gibt. Weil nämlich, ich habe auf Spiegel Online gesehen, war ja auch ein Artikel jetzt über die Beerdigung in Chicago, wo 14 Menschen angeschossen wurden, weil ein Auto vorbeigefahren ist und auf die Trauergemeinde das Feuer eröffnet hat. Und den Augenöffner fand ich wieder, dass aber aus der Trauergemeinde direkt Leute das Feuer erwidert haben. Ne? Das lässt ja 2 Schlüsse zu. Ad 1, der uralte Schluss, es gibt einfach zu viele Idioten mit Waffen in den USA. Und Ad 2, der zweite Schluss, der ja das ist, was uns immer so ein bisschen beruhigt, dass das wahrscheinlich wieder eine Ganggeschichte war. Weil dann kannst du als dritten Schluss nämlich rausziehen, dass du sagst, wenn die Gangs sich untereinander behaken, dann hast du halt einfach Pech, wenn du in der Nähe warst zu dem Zeitpunkt. Aber dann bist du ja eigentlich nicht das Ziel. Du siehst, man kann hier so ganz viele schöne Schleifen fliegen. Und gestern in der Bahn habe ich gestern wieder einen gesehen mit einer NRA-Mütze, also die National Rifle Association, um das nochmal abzurunden.
Aber ehrlich, es funktioniert. Die Trump-Politik funktioniert. Du hast es ja gemerkt und gespürt, ich bin jetzt auch Trump-Fan und ich werde ihn wählen, weil er dich schützen will und es funktioniert und es ist ein ganz, ganz starkes Argument. Weil wenn es um das Leben der wichtiger dir wichtiger Leute geht oder um dein eigenes Leben geht, ja, dann trumpft das alles andere aus und damit gewinnt der Herr Trump.
Ja, wobei ich bin ja eher noch mehr Kanye West-Fan jetzt geworden, nachdem ich mal die Aufnahmen von seinem ersten Auftritt gesehen habe, weil der nämlich Emotionen zeigen kann. Hast du das gesehen? Ausschnitte irgendwo in den Nachrichten?
Da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Ich wollte ja beim Trump bleiben, ja. Mit dieser Masche, die er jetzt fährt. Und dass man ja, dass es ja schon resoniert und ich ja auch dann anfange nachzudenken, okay, USA ist gefährlich, Terroranschläge, er will die Leute schützen. Und das ist ja echt perfide, was er da macht. Das ist ja Wreck the Dog, der Film, ja, mit dem erfundenen Krieg in Albanien. Gibt's ja, er erfindet einen Krieg, um auch die Aufmerksamkeit der Menschen woanders hinzulenken. Trump,
also er sagte ja auch, sein Zitat in diesem grandiosen Fox-Interview, über das wir sicherlich noch sprechen werden, war ja auch, dass in Chicago und New York Zustände herrschen, die schlimmer sind als in Afghanistan.
Ja, ich wollte nicht über Trump reden heute. Und dann habe ich gemerkt, dann habe ich gelesen, habe ich gesagt, ich muss erzählen, dass ich Trump-Fan geworden bin und dass es funktioniert. Oder ist es ein Wreck the Dog? Oder ist es House of Cards? Alle erinnern sich, die es gesehen haben. Die lagen in den Umfragen auch total hinten. Ja, die Leute haben den Frank Underwood nicht gemocht und dann haben sie den Terror erfunden und haben künstlich den Terror marketingtechnisch, der ja nicht da war, ausgeschlachtet und haben genau das Gleiche gemacht wie jetzt der Trump. Mit Terror hochziehen. Er kämpft gegen den Terror, er kämpft für die Bürger, er sendet Sicherheitskräfte hin, er macht genau das Gleiche. So, und die Lori Lightfoot, hat gesagt, bleibt mir vom Acker. Schickt mir keine Leute. Ja? Also das ist ja der Wahnsinn. Und im ersten Moment funktioniert's bei mir und bei vielen anderen. Du blendest alles aus und denkst, oh, es ist gefährlich. Der schützt die Leute. Wenn du auf der Ebene nicht unterwegs, dann funktioniert das. Und deswegen habe ich so eröffnet, dass ich,
Wahnsinn. Aber das Schöne ist, unser Englischlehrer gibt uns ja immer super viele schöne Perspektiven und auch in der Chicago Tribune war ein sehr interessanter Artikel dazu. Du kannst ja immer überlegen, wie du Gewalt angehst und wie du sie versuchst zu vermeiden oder zu mindern. Und dann kannst du entweder Polizei schicken, was man ja auch schon in Portland sieht, wo dann auch friedliche Demonstrationen auf einmal wieder ausarten und Gewalt hochkommt, weil du da so eine Terrorherrschaft aufbaust, oder der Artikel in der Chicago Tribune, der jetzt drin stand, der geht um eine Organisation in Chicago, die sich darum kümmert, junge Leute von der Straße zu holen und aus den Gangs rauszuhalten. Die ganz stark darauf fokussiert, Streetworker rauszuschicken und auch diese jungen Leute auszubilden in Richtung Streetworker oder ihnen irgendeine schulische Bildung zu geben. Und das ist ein Budget, das kostet ca. $20,000 pro Person, also pro quasi Kunde als Jugendlicher, der da gerettet werden soll. Und hat aber den Effekt, dass du die Chance hast, dass da vernünftige Menschen draus werden. Und jetzt sagt natürlich USA und Trump und alle sagen, nee, die müssen sich halt einfach benehmen, wir schicken die Polizei und knasten die ein. Jetzt kannst du mal den Vergleich ziehen. Ein Jahr im Knast kostet die USA pro Person $40,000. Zu versuchen, jemanden auf eine Laufbahn zu bringen, wo ein produktives Mitglied der Gesellschaft wird, kostet $20,000. Und in der Regel, wenn du das einmal investiert hast, ist er ein Mitglied der Gesellschaft. Wenn einer 5 Jahre im Knast ist, bist du schon bei $200,000. Also siehst du, das ist immer, Trumpy nimmt den instinktiv ersten Reflex zu sagen, ich gehe mit der großen Bratpfanne hin und sorge dafür, dass sie sich benehmen.
Ja, wobei das meines Erachtens
und pass auf, Statistiken.
Es ist Wahltaktik. Es ist nicht Prävention und zu sagen, pass auf, es gibt sowieso benachteiligte Kinder und Jugendlichen, die wachsen in Gebieten oder in Wohngebieten auf, wo die Wahrscheinlichkeit, dass sie kriminell werden, sehr, sehr hoch ist. Und wenn sie in den Knast kommen, ist die Wahrscheinlichkeit noch viel höher. Und ich bin jetzt präventiv tätig. Ich versuche, die von der Straße zu bringen, ein Programm zu bringen. Das ist ja, diese Prävention ist das eine. Ich glaube, der Trump
aber in diesen
Ortsteilen, denkt nur wahltaktisch. Der denkt nur
wahltaktisch. Das hat die Lori auch gestern Abend kommentiert als Antwort auf den Trump, dass sie sagte, sie nimmt ihm jetzt nicht übel, was er tut, weil sie weiß, dass das ein Ausdruck ist, dass das sein politischer Todeskampf ist, den er führen muss, um sich zu retten. Ne? Deswegen sagt sie, soll er mal machen. Nee, aber interessant fand ich halt diese Streetworker in den Stadtbereichen, wo die unterwegs sind, weil hier die Gangs nicht mehr so große Gangs sind wie früher bei Al Capone, dass du im Prinzip zwei große hattest mit Bossen und die haben gezielt die Leute geschickt, sondern hier hast du in den ganzen kleinen Sträßchen in der South und West Side hast du halt Splittergruppen. Und in den Bereichen, wo die Streetworker unterwegs sind, schaffen die das, die Gewalt auf null runterzubringen. Also es funktioniert. Und sie funktionieren auch mit unorthodoxen Mitteln. Und das hatten sie auch im Artikel geschrieben. Ich fand witzigerweise, unser Englischlehrer war ein bisschen pikiert, dass der Artikel so offen war. Aber sie haben in dem Artikel gesagt, dass sie unter anderem auch den Gangmitgliedern beibringen und sagen, wenn ihr schon schießen wollt, dann drückt nicht auf den Abzug und haltet irgendwie in die Menge, sondern wenn ihr wirklich meint, ihr müsst euch gegenseitig erschießen, dann zielt bitte genau.
What?
Ja, und auch das hat in den Bereichen, wo sie die Jungs coachen, geholfen, dass da die Kollateralschäden gesunken sind. Weil wenn du dir anschaust, die Kollateralschäden liegen bei ca. 30%.
Das ist aber hart, das muss ich erstmal verdauen, Dominik, Entschuldigung, das muss ich echt verdauen.
Ja,
wenn ihr euch schon bekriegt und beschießt, dann schießt bitte genau. Ja, damit ihr nicht so viel Unschuldige verletzt. Allein schon, weißt du, der Gedanke, der mag rational gegebenenfalls sinnvoll sein und in dem Kontext, aber auch passend, aber der nimmt
nein,
mich jetzt schon ein bisschen
zeigt,
mit, ja.
Nein, aber das zeigt, dass das ein Prozess ist, der nur über Jahre funktionieren kann. Du kannst jetzt nicht denken, du schickst jemanden hin, der einmal aufräumt und die Sache hat sich erledigt. Und das ist halt genau der Punkt. Und wenn du wirklich schaust, dass die Kollateralschäden in den einzelnen Vierteln, wo es halt abgeht, bei um die 30% liegt und da, wo aber die Jungs schon gelernt haben, sie sollen zielen, auf unter 5% gefallen ist, finde ich das zwar immer noch einen extrem krassen Gedanken, aber es ist beruhigend und es ist zumindest schon mal ein Schrittchen in die Richtung, dass sie dann irgendwann gar nicht mehr schießen. Vielleicht kommen sie dann irgendwann wieder hin, wie es in Italien war, ohne jetzt hier, oh, irgendwann mal vor 100 Jahren oder 120, dass sie wieder Messer benutzen. Und vielleicht prügeln sie sich irgendwann nur wieder.
Ich glaube, ja, wenn man es zulässt und sagt, okay, die haben jetzt 30 Jahre lang probiert, das in den Griff zu kriegen und haben alles Mögliche ausgetestet und haben gemerkt, okay, sie kriegen es nicht von heute auf morgen abgestellt. Sie können aber kleine Babyschritte machen, indem sie sagen, pass auf, ja, schießt wenigstens gezielt, dass keine Unschuldigen verletzt werden. Und dann, wenn man das alles mit in Betracht zieht und auch so rational, logisch, die sich erarbeitet und wie du es gerade sagst, und dann eine Brücke baut, okay, vom Wild durch in die Menge ballern, gezielt ja. Schießen, Messerkampf, Faustkampf, gar kein Kampf, okay, aber ich bin halt da eher Pazifist oder ich sag, ey, ja. Gewalt ist das allerletzte und nicht das erste und dann kommen die anderen Schritte und vielleicht redet man irgendwann wieder miteinander, sondern bei mir ist es ganz, ganz umgekehrt. Deswegen reagiere ich da so stark drauf. Aber ich kenne es auch nicht, ich habe mich auch noch nie damit auseinandergesetzt.
Ja. Es gibt halt hier leider traurigerweise regelmäßig Fälle, in denen die Gangmitglieder mit ihren kleinen Kindern unterwegs sind. Also ich glaube, in diesem Jahr sind schon 10 oder 12 Kinder unter 5 Jahren an- oder erschossen worden, weil sie mit ihrem Vater unterwegs waren und der Vater hat irgendeinem anderen den Furz quer sitzen lassen und schon wird losgeschossen wie wild.
Ich weiß. Oh, lass uns mal aus dieser Schleife rausgehen oder von diesem Thema ein Stück weggehen, weil das macht mich jetzt dann so ein bisschen Depri sonst. Weil das ist ja nackte Realität und es ist ja so, und das verstehe ich auch, aber da will ich mich jetzt nicht gedanklich drauf einlassen. Ja, sonst bin ich schlecht drauf.
Oh je.
Ja, bin ich
schlecht drauf. Dann erzähle ich dir lieber, was noch zusätzlich an meinem Geburtstag als Überraschung kam.
Ah.
Wir haben nämlich einen schönen Trip gemacht. Wir sind erst mit der Bahn in die Stadt gefahren, weil in der Stadt ein Autoverleih ist. Und in diesem Autoverleih stand ein 5-Liter 8-Zylinder Ford Mustang Cabriolet. Und dann haben wir schön das Verdeck aufgemacht, sind ein bisschen durch die Innenstadt gefahren, haben einen Trip gemacht nach Nordwesten, so circa 1,5 Stunden. Da gibt es einen See, der heißt Lake Geneva. Das ist so ein beliebtes Ausflugsziel hier. Das ist schon Wisconsin, das ist schon quasi über den Cheese Curtain drüber, wie sie ihn hier nennen, weil Wisconsin ist ja der Dairy State, also der Milchproduktestaat und da gibt es ganz viel Käse. Und dann haben die Amis für alles natürlich immer witzige Spitznamen und deswegen, ne, nach Russland war es ja der Iron Curtain, der eiserne Vorhang. Und wenn du nach Wisconsin fährst, fährst du durch den Cheese Curtain, das ist der Käsevorhang.
Ja. Wobei ich gedacht habe, im ganz Amiland gibt es viel Käse, aber gut.
Ja, aber es gibt schon diese einzelnen Dairy States, die das machen. Vermont ist auch so ein bisschen dabei.
Das war jetzt ein bisschen sarkastisch. So weißt du, musst du um die Ecke denken.
Na gut, nein, Moment.
Der ganze also, sie Käse haben Cheddar. Im Land. Ja, okay.
Ja, und sie haben Cheddar, wenn man ihn Käse nennen will. Das ist genauso wie, das fand ich die größte Frechheit, als wir unterwegs waren, ist ein LKW an uns vorbeigefahren von Miller. Miller Lite ist ja.
Nochmal, du fährst einen 8-Zylinder, 350 PS Auto, Mustang und dann fährt ein LKW an dir vorbei.
450 PS hat der 8-Zylinder von Ford mit 5 Litern.
Okay.
Das ist jetzt hart, dass der 50 PS mehr hatte als das Geschoss, was du mal gefahren bist. Aber dafür war deiner bestimmt besser verarbeitet.
Ja, und leichter und trotzdem schneller in der Beschleunigung und schlechter in der Endgeschwindigkeit. Ich bin ja so ein Ding auch schon gefahren. Die haben zwar viel PS, aber die Amis kriegen ja, wie so oft, kriegen ja die PS nicht auf die Straße. Ja? Weil die halt so ineffektiv funktionieren.
Du bist 10 Jahre im Kopf jetzt zurück, leider, muss ich dir gestehen. Die sind schon gut geworden. Und das Krasse, es hat auch nichts geklappert. Aber ich komme jetzt wieder zu dem LKW. Das war nämlich ein LKW von Miller, der Brauerei Miller.
Miller Lite.
Und da stand dann drauf, Miller High Life, the Champagne of Beers. Oh. Und ich dachte, ihr nennt jetzt nicht das, was ich nicht mal Bier bezeichne, den Champagner unter den Bieren.
Die dünne Plörre, die kein Mensch trinken kann. Das ist wie Budweiser Light. Unserem
Englischlehrer habe ich
Bud Light, Miller Light, das ist kein Bier, das ist, ich weiß nicht, was das ist. Ja.
Also ich habe meinem Englischlehrer habe ich den Witz erzählt, weil ich den so klasse fand, der geht nämlich wie folgt. American Beer is like having sex in the canoe. It's fucking close to water.
Übersetzt es mal für die nicht englischsprachigen, die wir hier haben.
Mal gucken, ob du das jetzt geschmeidig hinkriegst, sonst hätte ich es dir auch angeboten.
Nee, du, ich will, dass du das übersetzt. Also ich werde den Witz nicht übersetzen.
Was? Du wolltest ihn nicht übersetzen? Ich dachte, du
wolltest das sagen. Ich will, dass du ihn übersetzt.
Ja, natürlich. Amerikanisches Bier ist wie Sex in einem Kanu haben, weil es verdammt nah am Wasser ist, weil fucking in Amerika ja auch verdammt oder scheiße heißt und nicht nur den Akt.
Nee, das stimmt.
Oh, hier also kein Schmatzschutz.
Ich kann das nicht trinken. Aber egal, ich gebe dir recht,
ganz furchtbar. Gott sei Dank gibt es hier ganz viele IPAs und Microbreweries und es gibt hier ja wirklich leckeres genau. Bier. Das aber das gehört nicht dazu.
Es gibt schon ein paar gute Biers, muss man auch sagen, im Ammerland. Das eine oder andere kann man schon trinken, da kann man ein bisschen was probieren, was man so nicht kannte. Ja, mein Sam, ja, Sam Adams mit Honey und so, habe ich ja ein paar Mal probiert. Das fand er gar nicht so schlecht, der ist eigentlich ganz witzig. Ist aber auch, glaube ich, am Ende des Tages so ein bisschen Gefühl.
Aber das zu trinken, Dirk, da weiß ich nicht, ob es schlimmer ist, das zu trinken oder den Jungs zu sagen, sie sollen lieber gezielt schießen, als in die Menge halten. Okay. Ohne Scheiße.
Aber Sam Adams
so
kann man
trinken. Plörre.
Sam Adams kann man
ja
trinken. Und auch mal die Honey-Variante mal probiert zwischendrin. Aber die Vielfalt ist groß und da gibt es auch ein paar, die gut sind. Sam Adams als Regular oder als Dingens kann man gut trinken, meines Erachtens.
Samuel die meisten Adams, leckeren Brauereien haben wir in Illinois, in Chicago.
Genau. Jetzt reden wir über Bier, jetzt muss ich vielleicht einen kurzen Weineinschub machen. Ich glaube, mein Bruder hat sich mit dir kurz in Verbindung gesetzt, dass er noch relativ viel in der Agentur hat. Du bist in der Warteschleife. Weil er hat noch einiges in der Agentur. Ich hab gesagt, er soll den mal Feuer machen.
Der muss sich ja auch noch überlegen, wie groß meine prozentuale Beteiligung am Umsatz in den USA ist.
Ja, der wird ja noch einen Incentive-Plan dazukommen lassen. Nee, aber ist jetzt für alle Leute, die zuhören, das Material ist in der Agentur und ich habe gesagt, ist jetzt eine Motivation, den auch nochmal Druck zu machen, ja, dass das rauskommt.
Er dachte ja, sein Bruder macht die Fotos für ihn, aber dann habt ihr es doch zur Agentur gegeben.
Ah, du.
Das war ein Beispiel für einen gezielten Schuss. Ach ja. Nee, aber bin mal gespannt. Da kommt dann ja irgendwas rüber. Und jetzt schicke ich dir noch was, weil ich habe ja auch zum Geburtstag, da hatten wir, glaube ich, mal kurz drüber gesprochen, meinen Kurbelsatz endlich gekriegt, dass ich Watt messen kann.
Genau. Und nachdem du ja schon, um den nochmal loszulassen, nachdem du ja schon dann ein 450 PS Auto gebraucht hast, um mit 88 Kilometer durch die USA zu fahren, hast du ja jetzt
140.
Noch... darfst du irgendwo durch, dass du 75 Meilen fahren, oder?
Nee, irgendwo bin ich 85 Meilen gefahren.
Okay. Gut, und jetzt hast du noch eine Power-Mess-Einheit für dein Rad gekriegt, dass du mal siehst, wie viel PS du dann da auf das Pedal bringst. Weißt du, wie viel PS als Mensch du ungefähr schaffst, oder kannst du das jetzt ausrechnen schon?
Warte mal. Ja, locker. Du kriegst, ich behaupte mal, dass ich nahezu ein PS hinkrieg. Weil ein PS sind 1,6 Kilowatt. Ich weiß, dass ich schon 1300 Watt auf meiner Kurbel im Keller getreten habe. Das heißt, das sind jetzt gerade mal 80%.
Für eine Sekunde,
da fehlen gerade mal 20% zum PS.
Für eine Sekunde, ja.
Ja. Okay. Na, für eine Sekunde schaffe ich das vielleicht noch länger. Noch mehr.
Zwei. Kannst du ja dann sehen. Probieren. Wirst du ja mal sehen. Also, liebe Leute,
aber das Schöne ist, ich kann ja. Pass auf, jetzt babbel nicht.
Ich wollte ihr mal ein Lob kurz machen. Das Lob kriegst du jetzt von mir nochmal ganz schnell. Habt ihr gesehen? Ich habe den Dominik jetzt auf die Schnelle spontan gefragt, wie viel PS er treten könnte. Und er hat es wirklich geschafft, innerhalb von 5 Sekunden eine Brücke zu bauen, wie man das ausrechnen kann. Und das ist gut. Das ist der Dominik. Der ist echt ein Schnelldenker.
Ja. Merci.
Ja. Und wenn du dann noch ein Viertel PS eine Stunde lang schaffst, dann bist du mein Hero.
Ja, das ist doch locker. Vor allem werde ich dir das so dediziert auseinandersetzen können, weil die Kurbel, die ich da jetzt verbaut kriege, ist ja so geil, weil die kann nicht nur Watt messen, sondern die misst Watt auf der linken und auf der rechten Kurbel. Die kann messen, ob du ziehst oder drückst und gibt dir deswegen einen Graphen aus, wie gleichmäßig du trittst. Und sie misst sogar das Drehmoment. Also ich kann dir demnächst kann ich hier Angaben machen wie fürs Auto.
Ja, dann krieg ich dann einen Drehmoment pro Kadenz, wo du dein größtes Drehmoment entwickelst. Ja, bei 40, 50, 70, 80, 100 Umdrehungen pro Minute. Ja. Boah, Dominik wird vermessen.
Die bauen mir das ja nicht nur ein, sondern ich krieg auch noch eine Inspektion, weil ich habe dann auch gesagt, ja, ich brauche, glaube ich, auch eine neue Kette. Und dann ist er kurz rein mit dem Fahrrad, weil ich durfte nur draußen warten wegen Corona-Gedöns. Beraten sie dich im Freien und nehmen dir dein Rad dann mit rein. Und dann kam er raus, als er mit der Schieblehre die Kette gemessen hatte, gesagt, ja, du brauchst eine neue Kette, du brauchst aber auch ehrlich gesagt hinten eine neue Kassette, weil das ist so durchgelutscht. Und habe ich gesagt, naja, ich habe letztens mal reingeguckt, ich habe 5000 Kilometer auf dem Rad. Und dafür erste Kette, erste Kassette ist auch nicht schlecht. Bin ich demnächst wieder schneller.
Das ist gut. Ja, hast aber schon Druck auf
den Pedal gehabt. Und jetzt schicke ich dir noch was, weil ich habe nämlich auch mich da entschieden. Klingelt
bei mir was, das ist ja unfassbar.
Ja, aber das klingelt jetzt was anderes. Das ist jetzt Zufall von der Zeit.
Da klingelt doch was. Und jetzt habe ich hier. Alles gut.
Ja. Das kannst du direkt mal sagen, links oder rechts?
Was, links oder rechts? Hast du schon geschickt?
Ja, natürlich. Es hat doch sogar schon gebimmelt bei dir. Ich habe doch schon gehört, dass was ankam.
Ja, aber ich habe ja extra mein iPad hier aufgemacht, mein riesen iPad Pro, dass ich das gut sehe. Da ist es noch angekommen. Müssen wir noch eine Sekunde warten, bis es da durchkommt.
Ja, aber
hier
mit
ist
25,
es. Laden, Laden,
mit
Laden,
25
Laden.
Reicht dir doch auch ein kleines Bild.
Oh, du hast mal irgendwas Großes geschickt, oder?
Ja, nein, Foto halt.
Er lädt's nicht, der Sack.
Weil, wirst du gleich sehen, und für die Hörer, die jetzt warten müssen und nicht YouTube gucken, nach 5000 Kilometern ist auch mein Reifen natürlich ein bisschen abgefetzt
okay.
gewesen. Deswegen
du hast jetzt hier zwar ein Bild geschickt. Gepackt. Du hast jetzt ein Bild geschickt mit neuen Reifen. Ist es das linke oder das rechte?
Das ist gefaked. Das linke ist das echte Foto, das rechte ist eine Fotomontage, weil ich gucken wollte, ob mir das gefällt auf meinem Fahrrad, bevor ich es bestelle.
Du hast mir diesen braunen Streifen da drin.
Ich habe mich für einen braunen Mantel entschieden, ja. Und ich finde, sieht Raben geil aus.
Ja. Ja. Ja, das sieht schick aus. Sieht schick aus.
I like it.
I like it.
Vivi
like
mag it. Die Schwarzen ja lieber. Aber es ist mein Fahrrad. Ich hatte ganz kurz überlegt, ob ich sogar noch tubeless mache, weil die hatten nämlich noch Ventile, die genau das Türkis von meinen Flaschen und von den Rahmenverzierungen haben, dass sogar das Ventil farblich passt. Aber dann habe ich gedacht, nee, tubeless.
So, jetzt hat der Dominik mal meine Brücke gebaut, dass vielleicht der eine oder andere Zuhörer der meinen Schmerz, ja, versteht, den ich mit Dominik habe. Ich meine, jetzt habe ich ihn ja schon gelobt. Jetzt habt ihr gerade verstanden, wie schwierig das manchmal ist, wenn man ein Video mischt. Weil der Dominik guckt dann auch, ob die Schraubkappe von dem Ventil, ja, die also vielleicht ein Promille von dem Bild ist, farblich passen könnte. Und genauso penibel ist er bei allen anderen Dingen auch. Das heißt, der guckt auf Dinge, würde ich im Leben nie drauf gucken. Jetzt habe ich noch eine Rot-Grün-Schwäche und dann kommt jemand und sagt, guck mal da, ja, irgendwie passt dein Reißverschluss
farblich nicht zu deinem
Rand von deinen Socken. Wow, okay,
nee.
Ich glaube, ich habe es klar gemacht.
Ich finde es aber auch total fies, dass ich dich immer dann nerve, dass du rot-grün blind bist, wenn du den schwarzen Schnitt von deiner Maske nicht siehst.
Ja.
Nein, Dirk, aber ist doch super. Eigentlich, jetzt haben wir hier sogar direkt noch eine coole Idee und ein cooles Quiz. Wenn unseren Zuschauern langweilig ist, können die jetzt nochmal alle YouTube-Videos gucken und können überlegen, wer von uns das geschnitten hat.
Genau. Können sie machen.
Ja. Machen wir. Können sie machen. Können sie aber auch lassen. Da sind sie wahrscheinlich froh drüber. Aber, was machen wir jetzt?
Wir machen einen Contest. Ich lade denjenigen zum Essen ein und sei es per PayPal, der das Video rausfindet, wo der schwarze Rand drauf ist.
Haben wir das rausgemacht? Nee, da war noch eins
drin. Nein, ist eins drin. Ich habe es meiner Frau gezeigt, sie hat es nicht gesehen. Aber anyway, du hast es gesehen, du hast es kritisiert, wir werden gucken, ob das einer rausfindet, ja, ob es ein Video gibt, wo ein Rand drauf ist.
Ja, aber du hast das noch nicht verstanden, Dirk, weil das Wichtige ist ja, wenn der Inhalt mau ist, dann muss ja wenigstens die Form stimmen. Also wenn wir hier so die ganze Zeit dumm labern und keinen Inhalt haben, dann soll es ja wenigstens richtig gut aussehen.
Nein. Was ich ja auf der anderen Seite dann auch bei aller Kritik, und wenn ich sage, boah, du Korinthenkacker, ja, Kleinigkeiten zählen, da hast du ja wieder recht. Du hast ja recht, es zählt dann Qualität und die Kleinigkeit zählt und
weißt
und,
du, und, das und, ist und genauso das ist, wie jetzt ist
wichtig, war's doch. Weil es stimmt ja, viele Dinge, da reicht es ja auch nicht, wenn es zu 99% stimmt, ja. Es gibt Nein, ja nur, manche jetzt, Dinge sind schwarz-weiß.
War doch jetzt auch in der Presse, haben sie sich alle schön drüber lustig gemacht mit dem neuen Tesla Model Y. Da haben sie irgendeine Verklebung oder irgendwas halt, das halbe Prozent haben sie nicht ordentlich gemacht. Und da gab es jetzt schon ein paar Videos von Leuten, die durch starken Regenfall fahren und dann fällt ihnen halt die Heckstoßstange ab.
Ich erzähle da immer meine Erstsemester-Erfahrung. Wir hatten in meinem Studium im ersten Semester ein Fach, das warum auch immer kein mehr. Ich habe Ingenieursinformatik studiert, also Schwerpunkt Elektrotechnik.
Kleine Warnung vorab. Ja? Erzähl's spannend, kurzweilig und interessant, weil sonst passt die Vokabel, die ich für heute dabei habe, dazu.
Okay, ganz kurz. Also das Fach hat überhaupt nicht in das Studium gepasst, weil es war Passungen, ja, also Maschinenbau ein Stück und dann ging es auch darum, dass man Passungen ausrechnet. Also Passungen heißt, manche Verbindungen macht man nicht per Schraube oder sonst irgendwas, sondern man macht ein Loch und dann kommt ja eine Öse rein und dann passt es per Passung. Und du musst Passungen ausrechnen, wie groß
das ist. Doch auch, oder ist das als leichtestes zum Vorstellen, vielleicht für auch die Zuhörer, wenn du eine Schublade hast?
Genau.
Und du machst die dann im Prinzip so im Profil, dass du sie ineinander stecken kannst.
Hm? Genau.
Und dann hast du halt. Im Prinzip Zähne ineinander greifen.
Genau.
So. Und im Optimalfall hält es perfekt und du brauchst nicht mal Kleber, weil die Passung. Genau. Perfekt.
Musst du das Passung, also das Loch ausrechnen, in dem Fall musste man das Loch ausrechnen, wie groß das sein muss, damit die Passung funktioniert. Naja, auf jeden Fall gibt es einen Rechnungsweg dafür, wie das zu funktionieren hat. Ja, und dann hatte einer die Rechnung komplett, den ganzen Weg und alles, wie er es berechnet, richtig gemacht, hat auch alle Zwischenergebnisse, alles richtig und hat sich beim Ergebnis schreiben, er musste dann auch oft eine Antwort formulieren, ja, die dann bewertet wurde. Und da hat er geschrieben, die Passung muss so und so groß sein. Und da hat er sich verschrieben, das war klar zu sehen. Ja, er hat alles richtig gemacht, hat sich verschrieben.
Nur unten
verschrieben. Was hat er gekriegt? 0 Punkte. Es gab 20 Punkte oder so, hat 0 Punkte gekriegt. Ja, und damit war er auch durchgefallen, ja. Und dann hätte er 10 Punkte gekriegt, hätte er die Klausur bestanden, ja. Und das war ja so ein Kackfach, wo du sagst, das musst du einfach machen. Ist er zum Professor gegangen, hat gesagt, lieber Professor, guck mal, ich habe doch alles richtig gemacht, gib mir doch wenigstens 10 Punkte. Der Professor guckt ihn an, sagt, okay, ist das Ihre Antwort? Ja. Ist die richtig? Nein. Woraus soll ich Punkte geben?
Ah, oh, was ein Arsch. Habe ich das in den letzten 21 Folgen schon erzählt, was ich für einen tollen Lehrer mal hatte? In Latein? Weil das fand ich nämlich viel cooler und nicht so ein Arsch wie aus deiner Geschichte. Da haben wir nämlich Latein geschrieben und ich fand Latein furchtbar und ich hatte es auch abgewählt. Ich wollte auch nichts mehr damit zu tun haben. Und dann haben wir einen lateinischen Text gekriegt und ich war halt nicht in der Lage, den zu übersetzen. Ich hatte aber auch keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Und dann habe ich nur geguckt, welche Namen drinstehen und habe mit den Namen habe ich einfach einen Aufsatz geschrieben. So habe ich mir was ausgedacht. Ich habe eine schöne Geschichte geschrieben. Und dann habe ich die Arbeit zurückgekriegt und hat mich der Lehrer vorgeholt und hat gesagt, du, auf die Übersetzung musste ich dir leider eine 6 geben. Aber dein Aufsatz war so grandios, da hast du eine 1 von mir gekriegt. Und deswegen gebe ich dir im Schnitt eine 3.
Ja, aber das ist schön für dich und es freut mich auch für dich. Aber diese Lessons learned aus diesem Erstsemester, aus dem Beispiel, das ich gerade genannt habe, hält ein Leben lang. Warum? Im echten Leben, ja, also stell dir vor,
du die Klausur nochmal wiederholen dann.
Nein, ich war ja nicht. Ich bin ja nicht. Ich will jetzt hier nicht protzen. Lassen wir das weg. es gibt ja viele, viele Beispiele im Leben, ja. Da kannst du alles richtig machen und im entscheidenden Moment machst du was falsch. Ja? Beim Autofahren gibt viele, viele Beispiele, da ist es fatal. Und deswegen war dieses so nachhaltig für mich, mir dieses Beispiel zu machen. Weil es gibt viele Bereiche, da zählt 100% und da gibt es keine Mitleidspunkte, da gibt es nicht, hey, der hat ja alles richtig gemacht, aber das Entscheidende falsch. Gibt es viele Beispiele, das ist mir hängen geblieben. Das ist wie in der Branche, in der wir groß geworden sind, hier mit Sales. Ja? Da gibt es keinen zweiten Preis. Es gibt nur richtig und du hast gewonnen.
Ja.
Und der zweite ist der größte Verlierer, weil wir sind nicht bei der Olympiade. Und das ist für die Realität im Leben für mich eine wichtige Lesson gewesen. Ja? Weil es interessiert keinen, ob du eigentlich alles richtig machst, aber deine Antwort ist falsch. Oder die Passung ist falsch, die hält nicht und dann gibt es einen fatalen Schaden. Bums. Ne? 100% oder
da
gar
haben
nicht.
Wir doch, da haben wir doch
das habe ich mitgenommen.
Aber da haben wir doch fast den Hack der Woche, was nämlich noch fast wichtiger ist als das, was du jetzt erzählt hast. Weißt okay. du nämlich, was noch das Sahnehäubchen drauf ist? Zu erkennen, in welcher Situation du bist. Weil wenn du in jeder Situation die 100% bringen willst, dann machst du dich kaputt oder es funktioniert nicht. Und zu erkennen und zu sagen, da kann ich jetzt hier gerade mal so ein bisschen mit einem Klebeband was machen oder da muss es komplett neu passieren, ist sehr wichtig.
Ich hätte es jetzt anders übersetzt. Ich hätte gesagt, schau mal, wir machen einen Podcast und ob dann in unserem Video zu dem Podcast irgendwo eine Farbe vielleicht nicht richtig ist oder ein Rand ist, kann man darüber streiten, wie wichtig das ist. Aber ob du eine Passung machst, die ein wichtiges Bauteil halten soll, ja, was gegebenenfalls sehr, sehr kritisch ist, da zählt 100% und da gibt es keine Grauzone.
Ja, es gibt auch keine Grauzone bei dem scheiß Kühlschrank, den wir hier haben, weil der jetzt wieder brummt. Da ist die Passform nicht genau.
Echt? Und ich wollte gerade meine AirPods wegschmeißen, weil ich gedacht habe, es rauscht so.
Whatever. Jetzt wollte ich dir, jetzt regst du mich eigentlich schon wieder auf. Eigentlich wollte ich dir eben das Kompliment machen und sagen, meine Vokabel passt nicht, weil du nämlich das ordentlich erzählt hast. Nee, du hast es auch ordentlich erzählt. Die Vokabel wäre aber eine italienische. Die Italiener haben ja auch ganz tolle Ausdrücke. Und die Vokabel der Woche heißt Attacca Bottoni. Attacca Bottoni ist ein sogenannter Knopfannäher. Das ist jemand, der endlose Geschichten über langweilige Dinge erzählt.
Attacca Bottoni. Bottoni ist der Knopf, Button. Also
und Attacca ist wohl annähen.
Bottoni
ist nicht Attack, sondern ist wohl von Attach, Attack an Attacca annähen, der Knopf annähen.
Sieht man mal, wie Englisch, wie Italienisch Englisch ist oder wie Englisch Italienisch ist. Attacca, Attach, Bottoni, Button, Knopf.
Ja.
Attacca Bottoni. Ah, io parlo italiano molto bene.
Also, oh. Scusi.
Scusi.
Il sogno.
Ah, okay, bei uns heißt es ja im Deutschen jemanden Knopf
ein auf Ohr den Backen. Abkauen eigentlich.
Nee, ja. Einen Knopf auf den Backen nähen. Lass da keinen Knopf auf den Backen nähen.
Wobei ich sage immer eher das Ohr abkauen.
Ja.
Was uns wieder zum Hessi James bringt, ne? Bist du hier, warte mal, ich weiß, wer du bist. Bist du das slippende, karleinste Gringo, die Lip, die Nas, die Füße? Ich kenn dich doch!
Ja, genau. Ja, das gibt es in der Tat. Jetzt wollte ich habe im ersten Moment Attacca Bottoni, habe ich im ersten Moment gedacht, kannst du dich noch
an Fußball gedacht.
Nee, kannst du dich an den Kollegen erinnern, der am Abschluss von Call Meetings immer Attacke gesagt hat?
Ja.
Das war so der erste Impuls, der hochkam. Es stand sogar in den Mails oft drunter.
Ja, aber vielleicht könnte er jetzt noch mal die KKK Annegret, nee, AKK. KKK ist ja hier drüben. Das ist ja hier das Schlimme, was man nicht machen darf. Aber die AKK könnte er ja beraten. Der kam doch aus dem Laden
ursprünglich. Der kam aus dem
das
Laden.
Das weiß auch, warum die Attacke kam immer.
Und vielleicht hört er ja auch zufälligerweise echt zu. Lieber, ohne jetzt einen Namen zu sagen, Mighty, wenn du immer noch deine Mails mit Attacke unterschreibst und deine Sales Calls oder Calls mit Attacke beendest oder beim Kunden sagst, okay, Attacke, dann melde dich doch mal. Hm?
Ja, schreibt doch mal zurück und sagt, lasst mich in Ruhe, ihr zwei.
Und es ist nicht bös gemeint, weil es ist so authentisch, es passt so zu dir und es ist auch zu deinem ganzen Stil. Es ist, passt und es ist authentisch, also nicht bös gemeint.
Ja, aber guck mal, nein, es ist ja auch positiv. Du hast gesagt, ob ich mich an Attacke erinnere, ich wusste sofort, wen du meinst. Mhm. Und wie viele Menschen gibt es, die wir im Laufe unserer Karrieren getroffen haben, die uns überhaupt nicht im Kopf geblieben sind. Die haben vielleicht super gute Sachen gemacht, die haben vielleicht auch mal schlaue Sachen gesagt, die waren aber so belanglos in ihrem Auftreten möglicherweise oder so unauthentisch, dass du sie halt nicht merkst.
Oh, ey, was wir hier für einen Bogen geflogen sind hier von Attacke Bottoni zu authentischen Menschen. Nee, authentischen Menschen? Menschen mit einem Kennzeichen, mit einem Merkmal, das langhaften bleibt und woran man sie sofort erkennt.
Ja, wie der eine Hörer, der von uns eigentlich die Fahrradberatung haben wollte, der sich dann auch ein Fahrrad gekauft hat, aber bevor das Fahrrad zusammengebaut war, hat er schon das italienische Renntrikot gekauft, wo ich zu dir ja schon sagte, Mensch, Il Primo weiß genau, wie es geht, man braucht Klamotten, die schon im Stand schnell aussehen.
Ja, aber dann passt ist die Leistung schon
fast egal.
Das war, passt ja, da hat, das stimmt ja auch alles. Da, da ist die, das Radtrikot, das Rad, die Fahrradflaschen, die wir Sonnenbrille, die Socken, ja, und liebe Zuhörer, der Dominik hat im Büro manchmal noch seine Hose rumgeklappt, weil die Unterhose auch noch gepasst hat. Farblich.
Ja, natürlich. Nur
so, damit ihr wisst, wie weit das geht. Da hat auch noch die Unterhose gepasst. Das heißt, selbst in peinlichen Momenten war es stimmig.
Ja, learn from the best. Mir war es auch selten peinlich. Es war meistens anderen peinlich.
Nee, so richtig peinlich war es ja nicht. Du hast ja die Hose runtergelassen. Du hast ja nicht die Hose runtergelassen. Du hast es nur angedeutet, ja. Also ich war ja mal, das erzählt der Carsten immer noch, ich war ja mal in den USA. Da warst du mit dabei in einem Meeting, wo der Italiener vor gesammelter Mannschaft die Hose runtergelassen hat. Das war für mich mit einer der peinlichsten Situationen, die ich beruflich erlebt habe. Da lässt er, und du weißt, ich hab, mal, weil ich ja präsentiert hatte auch, in diesem Meeting saß ich ja in der ersten Reihe und er war 80 Zentimeter oder einen Meter vor mir. Also ich
weiß, dass du in der ersten Reihe saßt, weil ich neben dir gesessen habe.
Hast du da neben mir? Ach so, wegen dem Videogeraffel, gell? Und da hat er ja vor uns die Hose runtergelassen. Ja, die 70% haben es ja gar nicht richtig gesehen, weil die über die Köpfe nicht runter... Aber der stand ja vor uns in Unterhose. Und zwar mit seinen dürren, weißen Bändel, die aus einer komischen, aus Shorts unten rausgehangen haben. Das war ja nicht nur, dass es peinlich war, sondern er sah auch noch richtig aus wie so vom alten Mann dürre Beinchenblasse.
Boah. Weißt du, was das Schlimmste an der Geschichte war? Ich habe nicht verstanden, was er damit sagen wollte.
Ja.
Weil jetzt mal ganz im Ernst, hätten sie eine richtige Story aufgebaut. Und warum auch immer hätte es gepasst, dass er in der Unterhose dasteht. Meine Güte, dann hätte ich es ja akzeptiert. Aber es hat sich, glaube ich, keinem im ganzen Saal erschlossen,
ich glaub, um
was er damit ausdrücken wollte.
Um den Leuten Kontext zu geben, da waren wir mal auf unseren berühmten Kickoffs, die in den USA stattgefunden haben, die ich sehr gut in Erinnerung habe, weil wir, also wir beide, du und Dominik, ich und dann hatten wir noch ein paar weitere befreundete Manager mit dabei. Da haben wir vorher und nach diesen Meetings immer ein schönes Happening gemacht und haben USA genossen. Und zwar die schönen Seiten. Ja. So, und an diesen
Meetings... Das International House of Pancakes.
IHOP, ja. Und das ist auch traditionell. Kann man bei mir auf Facebook gucken. Der erste Morgen USA beginnt bei IHOP. Ja, dass man gleich mal richtig einsteigt. Und in diesen Meetings gab es auch immer Hausaufgaben. Und jedes Land musste dann auch eine Hausaufgabe und eine Aufgabe erledigen. Und wir haben dann eingeführt, professionalisiert, dank Dominik, dass wir Videos gebaut haben, und zwar richtig geile. Das heißt, wir haben an diesem Meeting ein Video, und ich weiß nicht mehr, welches es war, gezeigt.
Waren die SDG Transformers, glaube ich,
damals. Nee, das waren die da nicht. Das war später. Die Transformers war das erste, das war später. Ich weiß nicht, ob es die Transformers waren. Egal, wir haben ein tolles vier Minuten Video gemacht, richtig aufwendig, geil zusammengemixt und haben mit Sound und haben eine geile Message rübergebracht. Also wir haben ein Business Management in dem Video dargestellt und der Italiener hat eine scheiß Geschichte vorne erzählt.
Nein,
die keiner verstanden hat.
Nee, vielleicht war die Brücke, ich glaube, sie haben irgendwie eine Brücke zur Fashion Week in Mailand gemacht oder so. Es war irgendwie auch mit Modeln und mit Fashion Week und vielleicht hat er deswegen gedacht, das ist lustig, aber sei es drum.
Ja, und dann hat er die Hose runtergelassen.
Was ist dir denn die Woche noch so begegnet jetzt, außer runtergelassenen Hosen?
Nee, gut. Ja, ich muss jetzt auch aus
dem Kopf verbannen. Die ganzen Wirecard-Jungs müssen ja jetzt die Hose runterlassen, auch richtig kräftig. Das ist
also
hier in der Presse.
Dass der Maserleck.
In der Chicago Tribune sind Fotos von der Lady aus München, die gestern in der Tagesschau erklärt hat, wie der na, Verfahrensstand ist, wen sie gerade wieder festgenommen haben, wo der andere in Weißrussland oder auch nicht rumspringt.
Ja, angeblich ist der Jan Masalek in Russland oder Weißrussland unterwegs, man weiß es nicht genau. Und man hat jetzt auch den Braun, den Vorstandsvorsitzenden und der auch der Gründer von der Wirecard ist, hat man wieder festgenommen.
Und noch zwei.
Und
hat, drei sind, glaube ich, gerade.
Ja, und hat noch ein paar andere festgenommen. Ich zitiere mal ein bisschen. Was kommt da noch alles ans Licht? Der Wirecard-Skandal weitet sich immer mehr aus. Das zeigt die erneute Verhaftung des langjährigen Vorstandschefes Markus Braun. Die Staatsanwaltschaft München geht mittlerweile davon aus, dass Wirecard von einer kriminellen Bande geführt wurde, wie sie am Mittwoch mitteilte. Braun soll daran maßgeblich beteiligt gewesen sein. Ebenfalls mit Haftbefehl hinter Gittern sitzt nun der frühere Finanzvorstand sowie der Ex-Chef der Buchhaltung. Die Ermittler werfen den frisch verhafteten Managern sowie einem Kronzeugen gewerbsmäßigen Bandenbetrug vor. Sie sollen 2015 bereits beschlossen haben, Umsatz und Bilanz aufzublähen, um Kredite und Anleihen von Banken und Investoren einzuwerben und eigene Einkünfte zu erzielen. Organisiert wie eine Sekte. Wir haben ja gesagt, es gibt eine Verfilmung und ich glaube, es ist auch, kam schon irgendwo raus, dass es eine Verfilmung gibt. Diese Verfilmung wird ein richtig geiler Finanzkrimi werden.
Ich hoffe aber, dass sie sich noch Zeit lassen, weil ich glaube, da wird noch so viel rauskommen. Das wird noch eine Weile dauern, aber da wird noch so viel kommen, dass die bloß anständig lang warten, damit sie alles drin haben.
Das System war von Korpsgeist und Treueschwören geprägt. Also
großartig.
Unfassbar eigentlich. Aber wir berichten ja hier regelmäßig von diesem Thema. Mal gespannt, ob sie den Masalek finden. Und vor Wochen haben wir ja schon vorausgesagt,
dass es dann Filme gibt. Auf Netflix, von der besten Serie auf Netflix haben wir ja auch berichtet. Und dass das eine deutsche Serie ist. Und seit gestern läuft auch die zweite Staffel von der mindestens zweitbesten deutschen Serie auf Netflix.
Also bin ich gespannt.
Ich hoffe, du hast die erste Staffel gesehen. How to Sell Drugs Online Fast.
Ja, ja, ich habe es gesehen und ich habe gesehen, dass im September Boys 2 rauskommt.
Ja, jetzt lenkt nicht ab.
Stimmt, es ist keine deutsche.
How to Sell Drugs Online Fast ist so witzig, es ist so cool und ich glaube, dass das auch die momentane Kultur im Internet und von Jugendlichen saugut widerspiegelt. Das ist die erste Serie, bei der ich das so bewusst gesehen habe, war ja damals, als sie neue Medien und Messaging und so mit reingebracht haben, fand ich, war damals die neuen Sherlock Holmes mit dem Cumberbatch.
Ja.
Wo die Leute da irgendwie im Parlament und überall sitzen und du siehst dann die Einblendungen, wie Messages aufkommen. Und wenn du dir How to Sell Drugs Online Fast anschaust, ist das so auf Steroiden, so bunt, so schnell, zig verschiedene Informationsquellen, die gezeigt werden, das ist so witzig. Und für alle, die es nicht gesehen haben, guckt es euch an. Ganz kurz die Story. Ein total nerdiger Schüler, der mit seinem Kumpel eigentlich einen Online-Shopping-Laden aufmachen möchte, mit dem du mit Bitcoin kannst du dir dann im Prinzip Gegenstände für deine Computerspiele kaufen. Deswegen bauen die da so eine Plattform. Und dann kommt seine Freundin nach einem Jahr USA zurück, verlässt ihn, verknallt sich in einen Typen, der mit Drogen dealt und dann denkt er, oh, ich muss cool sein, um sie zurückzukriegen. Ich muss jetzt auch irgendwie Drogen dealen. Und dann fängt er an, benutzt seine Plattform und baut ein riesen Darknet-Drogenverkaufsimperium auf, obwohl er noch nicht ein Haar am Sack hat. Und das ist sehr, sehr witzig und medial sehr cool aufbereitet. Das war mein Netflix-Inhalt der Woche.
Das ist dein Netflix-Inhalt der Woche?
Ja, ich der Netflix-Inhalt gar keinen. Der Woche. Ich bin aber auch, es gab noch einen zweiten. Ah, das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Ich habe die Woche einige Sachen gesehen und gehört, die mir die Meinung zu einigen Menschen verändert hat. Verändert oder so ein paar Infos gegeben hat, wo ich dachte, ach, guck mal an, hätte ich nie gedacht. Das erste ist, Frank Elstner hat jetzt auch eine Show auf Netflix. Der hat ja schon seit längerem so eine Talkshow, die nennt er Wetten, das war's. Und die ist jetzt auch auf Netflix. Und da habe ich über ihn rausbekommen, das wusste ich nicht, es ging einfach an mir vorbei, dass er Parkinson erkrankt ist. Womit es auch auf einmal so ein bisschen Sinn macht, dass er ein bisschen ulkig spricht, weil das ist ja auch ein Impact, den du von der Krankheit kriegen kannst, dass du ein bisschen langsamer sprichst oder genauer aufpassen musst, dass du noch artikulieren kannst. Und spannend fand ich aber auch, er hatte den Joko Winterscheid da und den Glashäufer Umlauf.
Okay, okay.
Und beim Joko und Klaas fand ich bei beiden beeindruckend. Ich wusste vom Klaas, dass er Kinder hat. Der hat 2 oder 3 Kinder. Ich wusste aber zum Beispiel nicht, dass Joko Kinder hat. Und ich finde genial, dass sie das schaffen, dass von ihren Familien und ihrem Privatleben ja nichts rauskommt. Obwohl du denkst, wenn du sie guckst, sie würden die Hose komplett runterlassen. Ne? Sie wirken ja sehr präsent und sehr offen. Und dann hat Joko auch noch darüber erzählt, dass er halt schon als kleiner Junge seine Mutter verloren hat an Krebs. Und dass für ihn das irgendwie, ja, er erst nicht trauern konnte, weil das so normal war. Ne? Weil sie haben das für ihn so gemacht, als er 5 war oder so, war es halt klar, sie fahren mit dem Taxi ins Krankenhaus, weil da ist die Mama und die ist auch irgendwann mal weg. Fand ich interessant. Dann fand ich, das kennst du vielleicht auch, die Geschichte, die Charlotte Roche war auch da und hat sehr offen drüber gesprochen, dass sie trockene Alkoholikerin ist, weil sie einen riesen Schicksalsschlag hatte. Die hat nämlich vor einigen Jahren, wollte sie heiraten.
Ich kenne die Story. Ja,
wo dann ihre Mutter im Auto saß und ihre 3 Brüder sind alle umgekommen.
Genau, sind alle umgekommen.
Und das Brautkleid im Kofferraum. Und ja, und jetzt komme ich aber zum letzten Schluss, weil das fand ich noch die positivste Überraschung. Ich habe heute Morgen wieder mal Hotel Matze gehört. Und da war der Sascha Lobo als Gast da. Wir haben ja auch schon über den Lobo gesprochen, als wir da den einen Debattenpodcast von ihm da ein bisschen beide angehört hatten. Und waren uns ja, glaube ich, einig, dass er nicht so unserer ist, weil er sich sehr gern selber hört und weil er auch sehr arrogant und sehr abweisend klingt.
Okay.
Und in dem Podcast hat er das total relativiert und hat gesagt, ja, das ist das Image, was er am Anfang hatte, was er sich auch angeeignet hat und wovon er wegkommen möchte, weil er das überhaupt nicht ist. Und wenn du ihn in diesem privaten Gespräch hörst, klingt er immer noch sehr gestelzt, weil er das ja irgendwie geschafft hat, so zu sprechen, dass er kein und keine Bindeworte hat. Also er spricht ja sehr druckreif, aber er ist nicht mehr so unsympathisch. Und du kriegst auch ein bisschen noch über seine Kindheit was mit und was ihn so bewegt und wie er jetzt unterwegs ist. Also ich bin mal gespannt, wann sein neues privates Leben Einzug findet in seine professionellen Kolumnen und Podcasts.
Was heißt neues privates Leben? Habe ich was verpasst?
Nein, so wie er sich als privater Mensch verhält. Weil du hast jetzt gemerkt, es gibt einen riesen Clash zwischen dem, wie er eigentlich als Mensch ist und wie man ihn aus den Medien kennt.
Okay.
Okay. Also die.
Ich hing gerade noch daran, als du erzählt hast, how to sell drugs online fast, in welcher Welt wir leben. Und dass es ja dafür einen Begriff gibt, den irgendwie komischerweise immer noch die wenigsten kennen. Ja, VUCA. Wir leben in einer VUCA-Welt.
VUCA.
VUCA, das ist ein Begriff, den hat eigentlich hatte den VUCA-Weltbegriff das amerikanische Militär erfunden. Ich glaube in den 90er und 2000ern. Und das beschreibt ziemlich genau, wo wir heute leben. VUCA steht für, die Welt ist volatile. Ja? Und ja, nicht nur das. Ja, flüchtig oder ja, volatil. Es ändert sich alles brutal schnell. Das Einzige, was jetzt ja wirklich zunimmt, ist ja die Geschwindigkeit der Veränderung. Ja, also wer jetzt denkt, die Welt bleibt stehen und ist stabil, nee, ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Ja, also ich meine, das ist die Veränderungsgeschwindigkeit wird weiter zunehmen und dann ist sie volatil. Und dadurch ist sie auch uncertain, unsicher. Ja, flüchtig, unsicher. Ja, VUCA, dann kommt das C, die Welt ist komplex. Es ist ja wirklich heutzutage komplex, das sieht man ja, besprechen wir ja ab und zu mal ein komplexes System, letzten Podcast haben wir besprochen, der Trump will Arbeitsplätze in die USA moven und stellt Regeln auf und die Regeln, die er aufstellt, ja, die in dem komplexen System bewirken, ja, gerade das Gegenteil, ja, und dann stärkt er zum Beispiel noch die Mexikaner, ja, das ist ja nur ein Beispiel und es ist auch sehr, sehr schwer.
Aber die besten Bohnen gibt es auch von Goya, du kannst sagen, was du willst.
Es gibt es die.
Besten Bohnen gibt es von Goya.
Von Goya?
Ja. Das hast du doch bestimmt gesehen, oder?
Bevor du mich aus dem Kopf.
Pass auf, du kannst jetzt gleich weitererzählen.
Das ich war im Kopf perfekt, woanders,
weil ja. Nämlich der Präsident von Goya, das ist ein Lebensmittelhersteller aus Mexiko, hat den Trump gelobt, dass er so ein toller Typ ist. Und dann haben die ganzen Leute im Internet aufgerufen, dass du keine Goya-Produkte mehr essen sollst, weil das ist ein Trottel, der einen Trottel unterstützt. Und dann hat erst Ivanka mit einer Dose Goya-Bohnen posiert auf Instagram, wie lecker die sind. Und dann gibt es ein Foto, auch auf Twitter freigesetzt, wo Trump im Oval Office an seinem Schreibtisch sitzt und hat die komplette Produktpalette von Goya vor sich und schreibt von wegen, das wird nicht mehr gekauft, der macht bessere Geschäfte als je zuvor und der ist total toll. Und du denkst, was? Du hast Corona-Zeiten und dann stellt der Trottel sich hin und baut eine Horde an Bohnentüten und Dosen vor sich auf und sagt, wie super das läuft.
Was ja unfassbar ist, dass ein amerikanischer Präsident Werbung macht für Produkte.
Ja. Ja außer für seine eigenen.
Unfassbar ist. Ja. Auf der anderen Seite, wir sind in der Welt, die ist volatile, uncertain, komplex und ambiguous. Wie der Ami sagt, ist ein schweres Wort, widersprüchlich. Ja. So, plus, dass der Trump neue Standards setzt. Das ist ja eine VUCA-Welt und das beschreibt es ja wirklich, wo wir uns heute, in welcher Situation wir uns befinden. Ja, das kannst du sehr, sehr positiv sehen. Guck mal, heute, ja, die Kids, ja, die können mit dem iPhone, ja, bauen die einen Shop auf, online, um Drogen zu verkaufen und die können Business machen mit einem Smartphone. Du kannst von zu Hause mit dem Smartphone und mit dem iPad kannst du ein Business gründen und kannst alles Mögliche machen. Ja, es ist unfassbar, was damit alles geht und wie schnelllebig das ist und kannst auch international Kontakte, also ist ja der Hammer, es gibt keine Grenzen mehr, es gibt, ja, das verschwimmt, alles ist schnelllebig und du hast Access zu allem immer, ja, und ja, das ist eine VUCA-Welt mit all dem, was dazugehört.
Das macht den Selbstschutz viel wichtiger. Das war auch ein Punkt, den der Lobo vorhin hatte, dass er auch meinte, weil er ja selbstständig ist und am Anfang die Welle geritten hat und primär ja Geld auch mit Vorträgen verdient hat, dass er sagte, er war dann halt immer sofort in Hab-Acht-Stellung und wollte alles mitnehmen, was er mitnehmen kann. Und dann brennst du irgendwann aus. Und dann hat er gesagt, du hast jetzt immer Zugriff. Und für ihn war das ein ganz wichtiger Punkt, irgendwann zu sagen, wenn jetzt am Freitag um 21.04 Uhr eine E-Mail kommt, muss ich die anschauen, weil ich sie anschauen kann? Oder kann ich sagen, ich mache jetzt mein Wochenende und ich werde das Problem sowieso erst am Montag angehen können, sofern es denn überhaupt ein Problem ist? Also kann ich mir die Gelassenheit wieder antrainieren zu sagen, ich entscheide jetzt, dass die Mail um 21.04 Uhr freitags nicht mehr gelesen wird, weil ich sie auch am Montag um 8.15 Uhr lesen kann.
Ja. Auf jeden Fall kann man VUCA ja am Ende des Tages in dem Kontext ja auch positiver übersetzen. Ja, zum einen muss man, dass alles jederzeit immer möglich ist. Verfügbarkeit, Erreichbarkeit, Reaktion, keine Grenzen, ja, und auch als Bedrohung, VUCA-Welt armeetechnisch oder von, ja, wo es herkommt, ist ja eher negativ belegt. Ja, deswegen reden wir über volatile, unreal, komplex und widersprüchlich. Man kann es ja auch positiv sehen, ja. VUCA World, ja, zum Beispiel. VUCA ist, die Welt ist vibrant, ja. Voller Leben. Oh, und es ist unreal.
Unlimited.
Ja, unlimited oder unreal. Es ist unwirklich, aber auch trotzdem auf der anderen Seite wieder wahr. Und es ist ein bisschen crazy, nicht komplex, sondern crazy, was so alles machbar ist, ja. Und es ist nicht ambiguous, sondern es ist astounding, ja.
Oh Gott. Ich habe gerade hier, Gott sei Dank habe ich heute noch nichts gefrühstückt, es wäre mir gerade hochgekommen.
Warum?
Nein, das ist das. Ich finde Abkürzungen schwierig. Sie müssen wirklich gut sein, damit sie funktionieren, weil oft wirken sie einfach extrem.
Ja, aber VUCA-Welt ist ein stehender Begriff.
Um einen Punkt rüberzubringen. Ja. Und dann finde ich es furchtbar, wenn du gewisse Begriffe hast, die dann unbedingt umgefärbt werden müssen, dass sie auch eine positive Variante haben. Ja, wie wir das auch schon vor zig Folgen mal hatten, zu sagen, es gibt keine Issues, es gibt nur Challenges. Na, ich habe kein Problem, ich habe eine Herausforderung. Und das ist bei diesen zwei VUCA-Versionen, kriege ich gerade, da kitzelt es mich am Zäpfchen hinten.
Nee, das eine ist ja VUCA World, weil es ein stehender Begriff ist, der benutzt wird. Das andere ist Super VUCA. Super VUCA.
Mega, Hyper, Giga.
Ja, ist mir nur am Rande eingefallen, weil diese Serie, die du angesprochen hast, und das ist ja, deswegen passt ja auch für mich crazy besser wie komplex. Die Welt ist ja auch verrückt. Die Welt ist in der Form verrückt. Also, ich meine, die Kinder wachsen jetzt, der Nachwuchs, die nächste Z-Generation, die danach folgt, die wachsen ja da drin auf. Aber für ältere Generationen ist diese Geschwindigkeit und was alles machbar ist, ist ja der Wahnsinn. Genauso wie ein Lobo dann auch sagt, er lebt damit, er hat das alles mitgenommen und jetzt muss er sich ja selbst rausnehmen. Oder man spricht hier auch von, hey, mach mal Digital Detox. Ja, entgifte dich mal digital, ja, mach mal dein Handy, iPad, Dingens aus und geh mal nicht in die sozialen Medien rein, mach mal eine Pause. Ich meine, das ist ja alles verrückt, was da passiert. Mhm. Ja,
Wahnsinn. Plus dann die Überlegung, wie es denn auf die neue Generation überhaupt wirkt oder welche Auswirkungen es hat.
Ich glaube, dramatische, das wird man später erst merken, ja.
Ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass jeder Mensch ein Limit hat und dass sich auch die Evolution nicht so verändert, dass Menschen irgendwie Sachen dann groß anders vertragen. Aber
genau, das ist es.
Wenn jetzt nimm unsere Eltern und dann nimm uns und dann guck, wie das mit der neuen Welt funktioniert, wie sie es teilweise überfordert, stresst oder was auch immer und uns auch schon stresst. Aber die Kids vielleicht nicht.
Ich glaube schon, dass
die Kids nicht mit oder ja sind spät folgen. Aber ich glaube,
Ich habe ja einen älteren Teenager und du siehst, alleine, da gibt's ja keine Familienruhe. Also da gibt's ja nicht, die geht zur Schule, die geht weg, da trifft sie Freunde und wenn sie zu Hause ist, dann macht man was mit der Familie. Gestern Abend habe ich einen Kollegen da gehabt, wir saßen auf der Terrasse und dann kommt meine Tochter vorbei und die ist zu Hause. Und dann sagt sie, ja, guten Abend, hallo Herr, ich gehe jetzt, ich bin verabredet. Und dann geht die hoch in ihr Zimmer. Das heißt, ja. die hat nie Stopp von Freunden, also sie hat keine Zeit, Familie. Ich muss mich mit ihr verabreden, die ist zu Hause und sagt, sie hat eine Verabredung und dann macht die Discord, ob Audio, Video, die gamen zusammen, ja. Da sind die zu zweit, zu dritt, zu viert zusammen und quatschen die ganze Nacht.
Den Sachen musst du dir wieder überlegen.
Family-Zeit, die hat nie Familienzeit, die kommt auch nicht runter.
Ja.
Das ist eine Stresssituation. Die Teenies, die hocken zu Hause abends, dann lesen die nicht oder gucken mal Fernsehen oder halten sich mit der Familie oder machen sonst irgendwas und kommen runter und gehen ins Bett oder denken über irgendwas nach. Die sind online bis nachts um 12. Da ist Party. Die sind untereinander. Die haben Spaß. Dann geht die ins Bett. Um 12 geht die ins Bett. Da können die nicht schlafen. Es ist wie wenn die gerade von irgendwo herkommen.
Ja.
Und
ja, aber das ist ja nur ein Beispiel. So großartig anders. Ich weiß noch, wenn wir irgendwo unterwegs sind oder auch jetzt, wenn wir in Deutschland noch ganz oft bei Freunden, da haben wir Freunde besucht, mit denen wir regelmäßig gekocht haben, die haben halt 70 Kilometer weit weg gewohnt. Dann bist du da hingegangen, hast einen schönen Abend gehabt, ist eigentlich auch recht spät. Und dann fährst du und dann musst du dich ja so wach halten, dass du heile zu Hause ankommst. Und dann ist ja das Gleiche. Dann legst du dich ja auch ins Bett und kannst erstmal nicht schlafen. Also ich weiß nicht, ob es so drastisch anders ist. Ich glaube, was anders ist die Darreichungsform und vielleicht auch die Dosis vielleicht auch, die Menge vielleicht schon.
Du hast es ja nicht jeden Tag, das ist. Und
weil wir sind ja nicht jeden Tag bei denen zu Besuch.
Und es ist schon viel Kapazität von Energie und Zeitaufmerksamkeit, die dann auch in die sozialen Medien und ja, wie oft hat man die Diskussion, morgens Frühstück, gerade aufgestanden und dann muss man unbedingt eine WhatsApp schicken und muss unbedingt jetzt noch kommunizieren oder man kommt, hat die Schuhe noch nicht an oder aus, aber man muss WhatsApp schicken und
Status checken
und das,
mach mal das bitte ist ja die nicht Beobachtung nur, bis nächste Woche. Ich habe jetzt die Hausaufgabe für dich. Beobachte bitte mal
bis nächste Urlaub, Woche, du weißt
das fand ich auch in dem Gespräch mit dem Lobo, fand ich das interessant. Dass er und auch der Matze Hilscher, der die Interviews macht, die haben am Anfang sehr, sehr viel Push sich geben lassen. Das heißt, auf dem Telefon von allen Apps, von allen Nachrichtensendern Push-Notifikationen aktiviert. Dass du zugeballert wirst mit Info. Wo sie sagten, okay, irgendwie der hinter Niederkaltenkirchener dritte Fußballverein hat 1-2 gespielt. Und das ist dann eine Breaking News, die per Push kommt. Ja, und dann ist deine Uhr oder dein Telefon nur dauernd am Hämmern. Und dass die jetzt viel, viel mehr reingegangen sind und haben von Push wieder auf Pull gestellt und sagen, die Informationen, die ich will und brauche, die gucke ich. Und da kann es auch sein, dass ich den ganzen Tag am Telefon verbringe, aber ich lasse mich nicht von den Push-Nachrichten steuern, sondern ich gucke selber. Und das würde mich mal interessieren, wie das bei deiner Tochter ist.
Ja, ich kann es ja sehen im Urlaub. Ich bin mal gespannt, aber ich habe da umgestellt, aber trotzdem, ich habe jetzt nochmal auf die Uhr geguckt parallel. Ich muss jetzt auch wieder meine Instagram-Account checken und gucken, ob ich eine WhatsApp gekriegt habe. Außerdem habe ich ein paar Mails gekriegt. Wir müssen jetzt hier beenden.
Dabei wollten wir doch noch 35 Minuten über das Fox-Interview mit dem Trump sprechen.
Das machen wir dann nächste Woche. Wenn wir im Urlaub sind, können wir mal überlegen.
Ich schicke dir nochmal den Link zu dem Video von Kanye West.
Ich habe Kanye West hier, der war komplett in den Schlagzeilen. Der Typ ist vollkommen durchgeknallt. Und ich weiß nicht, was man da im Summe über den Typen denken soll, ja. Redet er über Scheidung, Abtreibung, über seine Kandidatur, dann, dass man den Biden wählen soll. Der ist doch Käse da. Und dann heult er da bei seiner Wahlkampfveranstaltung und die 10.000 oder 100.000 Unterschriften, die er bringen muss, hat er auch nicht gebracht. Das ist doch ein Fake.
Also ich musste da an das Gleiche denken wie bei den Castingshows. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Bohlen oder wer irgendwann mal so Sprüche gebracht hat. Wenn jemand da war, der ganz schlimm gesungen hat, hat dann erst verarscht und hat dann gesagt, sag mal, hast du keine Freunde oder Familie, die dir gesagt haben, du sollst vielleicht lieber nicht kommen. Und ich frage mich beim Kanye, hat er nicht genug Freunde und Familie, die dafür sorgen, dass er seine Psychopharmaka nimmt und auf ihn aufpassen?
Naja, die Frau Kardashian hat wohl scheinbar ziemlich Stress mit ihm schon seit längerem und die reden miteinander. Das heißt, er hat Familie eigentlich und ja mehrere Kinder, aber er hört nicht auf die. Das kommt ja noch mit dazu. Ja. Also das wird verpuffen, warum der, ja. Und außerdem bringt er ein neues Album raus. Ja, das den Namen seiner verstorbenen Mutter trägt. Ich glaube, das ist alles eine riesen Marketingkampagne für sein neues Musikalbum, das er rausbringt.
Wie jetzt so. Jedenfalls kommt ihr mal schön in Urlaub. Dann bin ich mal gespannt, wie die Aufnahme mit dem iPad funktioniert. Und dann haben wir es für die Woche schon wieder, gell? Und dann ist, wann ist wieder Wursttag? Am Samstag. Ah nee, Montag ist dann wieder Wursttag.
Genau, da musste man noch erklären, mit welchem Audioprogramm ich hier Audio aufnehme auf dem iPad.
Aber ja, das kriegen kostet wir dann 21,99 musst du dir noch holen und dann ist alles gut.
Echt? Nee, Geld ausgeben will ich aber nicht.
Ja. Dirk.
Meister, danke. Tschüss. Schöne Woche noch. Tschüss. Hau rein. Ciao.
Ade, le.
Ah, oh, nee, tut schon wieder weh. Oh, ich hab's rausgemischt.
Ich mach das jetzt jedes Mal.
Nein, ciao.
Nie mehr anders von dir verabschieden.
Ich schneid's raus und überblend's.
Nee, ciao. Ich bin ja dran mit Schneiden. Gott sei Dank. Deswegen passt die Farbe. Tschüss. So,
ich hab gestoppt.